Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und wie üblich ist am anderen Mikrofon Markus Blaschke. Heute haben wir uns wieder mal ein Waldschutzthema rausgesucht, nämlich Sirococcus coniginus. Das ist ein Pilz, der Schäden an Fichten verursacht. Markus, kannst du uns mal erklären, wie schaut das aus, was macht der und wie bedeutsam ist das?
Ja, es ist ein bisschen regionaler Aspekt vielleicht auch dabei. Also man kann es auch als Fichtentriebsterben bezeichnen. Und diese Erkrankung tritt auf jeden Fall in großen Teilen Deutschlands hin und wieder auf, insbesondere bei fremdländischen Fichtenarten, also zum Beispiel Blaufichten und so. Aber in Deutschland gibt es da einen besonderen regionalen Schwerpunkt und der liegt dann im Bayerischen Wald. Wie schaut die Erkrankung aus? Ein Erreger, der von außen an die jüngsten Fichtentriebe angreift und im Streckungswachstum zerstört der Teile des Triebes. Und dadurch sterben diese Triebe dann ab, werden dann entsprechend braun, verlieren den größten Teil ihrer Nadeln. Witzigerweise ist es oft so, dass die allerjüngsten Nadeln, die oben an der Spitze stehen, dann noch zwar braun werden, aber nicht abfallen, während der Rest abfällt. Und dann schaut das aus wie so kleine Pinselchen, die dann da an den Fichtentrieben erhalten bleiben. Und schließlich tritt noch ein Effekt auf, da der Trieb nicht von allen Seiten gleichzeitig immer befallen wird, sondern mal auf der einen Seite mehr und auf der anderen Seite weniger und sich aber noch im Streckungswachstum befindet, gibt es oft sehr eigenartige Verkrümmungen dieser Triebe. Also das ist ganz auffällig, stark verkrümmte, braune Triebe und auf der anderen Seite eben diese pinselförmigen Enden an den Trieben, da die Nadeln oben eben nicht abgeworfen werden.
Und das ist, ich habe gelesen, das ist ein imperfekter Pilz. Das bedeutet, die Hauptfruchtform ist nicht bekannt. Also wir haben es da mit einem asexuellen Stadium zu tun und die Fruchtkörper kann man dann auch relativ gut sehen, oder?
Ja, sie sind halt schon sehr, sehr klein. Am allerbesten findet man sie im unmittelbaren Bereich der Nadelkissen, also dort, wo die alten Nadeln, die abgeworfen sind, angesessen haben. Dort bilden sich dann so kleine schwarze Pünktchen. Ja, die werden oft nicht größer als 1 Millimeter. Und mit ein bisschen Übung und einer guten Lupe sind sie aber ganz gut zu erkennen.
Und die sollen bei Feuchtigkeit solche weißen Sporentröpfchen abgeben und manchmal bilden sich da so richtige weiße Ranken. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, das ist ganz auffällig. Also wenn die produzieren, dann werden ja in dem Inneren diese Sporen entwickelt. Das sind übrigens so spindelförmige, zweizellige kleine Sporen, die da abgeschnürt werden und der Pilz oder der Fruchtkörper produziert die in riesigen Mengen. Und der Fruchtkörper besitzt eben auch eine Öffnung und da drückt er dann diese ganze Sporenmasse raus und die wickelt sich dann so ein bisschen schweineschwanzmäßig eben dann auf und kommt da aus dieser Öffnung dieser Fruchtkörper heraus. Und wenn es jetzt nicht gerade stark regnet oder so, dann bleibt diese Sporenranke da halt manchmal stecken und das deutet halt auch darauf hin, dass die Verbreitung nicht der trockene Wind ist in der Regel, sondern dass es eher bei hoher Luftfeuchtigkeit dann zur Verbreitung kommt. Also so lange bleiben die meistens da in den Sporenranken drinne und erst wenn sich die Sporenmasse in Wassertröpfchen praktisch auflöst, dann findet auch die Verbreitung statt.
Du hast eben gesagt, das ist an der gewöhnlichen Fichte ein regionales Phänomen jetzt im Bayerischen Wald. Ich habe mehrfach gelesen, dass vor allem Blaufichte, Zitkafichte und so weiter, dass die betroffen sind. Das heißt, da haben wir einen Befallsschwerpunkt auf alle Fälle in Kulturen. Ich denke mal vor allem in Christbaumkulturen. Aber dieser Befallsschwerpunkt da im Bayerischen Wald, da kann ich mich noch erinnern, da war ich, ich glaube, im Praktikum an der LWF. Und da haben wir mal eine Studie gemacht. Ne? Da gibt es eine uralt Publikation, gibt es da von 2009.
Ganz genau. Also ich war da schon ein bisschen vorher drauf gestoßen und hatte dann auch die Möglichkeit, da mit Fachleuten vor Ort, also Leuten, die dort lange vor Ort waren, mich da umzuschauen. Dort sind halt insbesondere auch Altbestände betroffen. Das ist eigentlich die große Besonderheit. Während ansonsten in dichten Fichtenkulturen das überall auftauchen kann und dort in der Regel die Lösung für den Forstmann ist oder die Forstfrau, du musst den Bestand etwas auflichten, dann kommt mehr Licht rein in den Bestand, dann kommt mehr Luft und Sonne rein und dann geht dieser Befall oft stark zurück. Allerdings in diesen Bereichen dort im Bayerischen Wald ist das Auffällige eben, dass es nicht nur die Kulturen, nicht nur die dichten Bestände sind, sondern eben auch Altbestände. Und dieses Phänomen ist insbesondere dort schon aufgetreten, als es noch um das erste große Waldsterben in den 1980er Jahren ging. Und da sind also auch Kamerateams hingeführt worden und haben damals diese Aufnahmen da gemacht. Und man hat das oftmals einfach unter Schwefelschäden, Waldschäden, Waldsterben damals in der Öffentlichkeit verkauft, um da ansprechende Bilder zu haben. Allerdings, wenn man genauer hingeguckt hätte, war das da nicht so ganz in Ordnung. Also diese Schäden dort gingen sicherlich auch schon ganz massiv auf die Rokokos zurück.
Jetzt muss ich kurz zwischenfragen. Es ist für mich schon ein bisschen her. Man kann dann tatsächlich mit einem Fernglas in die Krone gucken und man sieht dann wirklich diese verkrümmten, geschädigten Triebe. Ist das so?
Ja, das kann man oftmals ganz gut sehen. Also wirklich dieser Effekt eben, dass es von außen geht, also von den jüngsten Trieben her, da der deutlichste Befall meistens zu sehen ist eben, weil die älteren Triebe, die befallen sind, die fallen dann auch irgendwann runter, die sieht man dann nicht mehr. Und insofern ist dieser Effekt oftmals mit dem Fernglas ganz gut in der Krone eben zu erkennen.
Ja, der Clou auf diesen Flächen, die wir uns damals angeschaut haben, also die du dir zuerst angeschaut hast und wo ich dann als kleine Praktikantin dann mitgelaufen bin, der Clou bei diesen Flächen war, es gab Einzelflächen, die wurden gekalkt. Wann hattest du im Vorgespräch gesagt, 80er, 90er?
In den 80er Jahren hauptsächlich, genau, einzelne Flächen dann auch noch später.
Genau, also die wurden gekalkt. Und dann haben wir uns angeschaut, gibt es da Unterschiede in der Befallsintensität mit Sirokokkus? Denn das stand so im Raum, dass Kalkungen tatsächlich die Bäume weniger anfällig machen für einen Sirokokkusbefall, ne?
Ja, der Hintergrund war, dass das jetzt nicht nur rein auf Bayern natürlich bezogen ist, sondern das ist ja dieses Dreiländereck dort in der Gegend zwischen der Tschechischen Republik, Österreich und eben Deutschland beziehungsweise hier Bayern. Und es gab schon Arbeiten von der Uni, glaube ich, in Wien war das, also auf österreichischer Seite, die gezeigt hatten, dass eben bei diesen betroffenen Fichten ganz auffällig ein extremer Kalzium- und Magnesiummangel vorherrscht. Also das hängt natürlich dort auch mit der Geologie zusammen. Was sicherlich noch auch dazu kommt, jetzt spezifisch in dem Raum, sind die besonderen Luftfeuchteverhältnisse. Und es ist auch sehr auffällig, dass es nicht eben alle Lagen betrifft, sondern es ist auch sehr, sehr auffällig, dass es eben hauptsächlich die eher nach Norden geneigten Hänge sind, also dort, wo die Luftfeuchte viel höher ist, weil die Besonnung gar nicht so stark ist. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Spezifität dort vor Ort tritt eben dieser Schädling so stark und vermehrt auf. Und eben der Hinweis schon von den Österreichern, die da auch schon positive Erfahrungen mit der Behandlung, sprich Düngung, Kalkung hatten.
Wir haben dann also tatsächlich festgestellt, dass die Bestände, die gekalkt wurden, deutlich bessere Kronenzustände hatten, beziehungsweise dass der Befall mit Sirokokkus, der bei den Altbäumen deutlich geringer war. Das war aber nicht in allen Fällen so, richtig?
Es war nicht überall gleichermaßen nachweisbar, also das muss man schon sagen. Aber in der Mehrzahl der Fälle war der Effekt positiv zu erkennen. Wir hatten eben einen Fall, da war die Düngung noch nicht so lange her und es scheint halt sich auch eine ganze Zeit hinzuziehen, bis die Effekte wirklich in der Krone sozusagen deutlich werden. wäre vielleicht interessant, dort nochmal eine Wiederholung zu machen, wenn man diese Flächen noch rekonstruieren könnte, die eben erst später gekalkt worden sind.
Ja, kurioserweise gibt es ja in der neuen AFZ einen Artikel, von dem wir vermuten, dass er auf einer Untersuchung auf ähnlich, also auf, es müsste eigentlich auf denselben Flächen stattgefunden haben. Dort hat man sich quasi angeschaut, wie ist die Nährstoffversorgung auf den gekalkten Flächen im Vergleich zu ungekalkten Flächen und wie ist der Grundzustand der Bäume und wie schauen die Nährstoffwerte in den Nadeln aus. Und auch wenn dort jetzt nicht spezifisch auf Sirokokkus eingegangen wurde, ist es doch so, dass die gekalkten Flächen in der Fichte nach wie vor mit Stand 2017, 2018 einen signifikant besseren Kronenzustand hatten, also deutlich weniger Nadelverluste. Und das müsste ja eigentlich auf unter anderem auch auf eine verringerte Intensität des Sirokokkusbefalls zurückzuführen sein, oder?
Ja, ziemlich sicher, weil der ist sicherlich dort in der Gegend einer der entscheidenden Parameter für die Entnadelung der Kronen. Und deswegen denke ich, dass der Effekt ganz wesentlich mit darauf zurückzuführen ist, eben dass der Sirokokkus sich bei Nährstoffverbesserung wesentlich schwerer tut, eben als auf den armen Standorten.
Nun kann man ja jetzt nicht sagen, eine Kalkung löst das Problem zur Gänze, sondern es hat ja auch was mit Durchforstung zu tun, ne? Also ich erinnere mich, dass auf diesen Flächen, da wo wir quasi geringe Unterschiede festgestellt hatten zwischen gekalkt und ungekalkt, da war im Grunde der waldbauliche, die waldbauliche Behandlung war da ein Punkt, ja? Also besser durchforstete Bestände hatten geringere Befallsintensitäten mit Sirokokkus. Kann man das so sagen?
Das ist in vielen Fällen dort sicherlich der Fall, aber es ist eben auch auffällig, dass durchaus eben in dem Bereich auf jeden Fall auch Bestände da sind, die selbst bei besserer Durchforstung immer noch deutlichen Sirokokkusbefall zeigen. Also auch hier ist es nicht möglich, allein durch diese eine Maßnahme eben den Erreger auszuschließen. Hängt natürlich halt mit diesen spezifischen Bedingungen dort vor Ort zusammen. Also es ist sicherlich das Zusammenspiel.
Aber eine Kalkung wäre dann eine Option.
Die Kalkung ist halt eine Möglichkeit, um zumindest die Situation zu verbessern. Und langfristig wird man dort unbedingt hin zum Bergmischwald müssen. Also das sind klassische Bergmischwaldbestände, also bestehend aus Fichte, Buche und Tanne. Und man hat nach verschiedenen Nutzungen halt den Anteil der Fichte dort oftmals stark erhöht in der Vergangenheit, also in den letzten Jahrhunderten, muss man sagen. Und Ziel sollte es sein, eben wieder möglichst naturnahe Bestände dort zu etablieren, also die sicherlich dann von der Gesundheit her wesentlich weniger anfällig sind.
Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man die Nährstoffausstattung des Bestandes insgesamt berücksichtigen muss. Also es macht jetzt keinen Sinn, denke ich, auf einen Standort, der vom Boden her schon relativ gut versorgt ist, zusätzlich noch eine Kalkung zu schmeißen. Also wir sprechen hier schon von Beständen, die aufgrund ihrer Geologie arm sind an Calcium und Magnesium, ne? Also das ist das Spezifikum, wo diese Kalkung so gut funktioniert.
Genau, das sind ganz besondere Standorte. Also nur dort können wir diesen Effekt so auch feststellen. Also das ist nicht allgemein. Und Sirokokkus eben im Jura zum Beispiel, kommt das auch auf Beständen vor, die sicherlich von der Nährstoffversorgung her ganz gut oder tolerabel sind. Und dort muss man halt wirklich allein mit waldbaulichen Maßnahmen arbeiten.
Okay, also das deine Empfehlung an einen Förster, der jetzt nicht im Bayerischen Wald sitzt und an seiner Verjüngung beispielsweise feststellt, das schaut schwer nach Sirokokkus aus. Was würdest du dem da empfehlen?
Der sollte unbedingt prüfen, ob da nicht Durchforstungsmaßnahmen eine Option sein können in dem spezifischen Fall. Und was ich noch zurückkommen will, ist eben zu diesem Einbringen von Tannen und Buchen. Da brauche ich halt in der Regel einen Schirm. Also auf der Freifläche tun sich diese zwei Baumarten halt sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ich noch einen vitalen Fichtenschirm möglichst lange erhalten kann, wenn ich mit den Verjüngungen beginne von den beiden Mischbaumarten und dass ich dann nach und nach eben die Altbäume dann eben nutzen kann, wenn die Verjüngung dann unten drunter gesichert ist und die Fichte kommt da ganz von alleine wieder dazu. Also das konnte man da auch in einigen Beispielen ganz schön sehen. Und einmal möchte ich jetzt noch ganz auf den Anfang zurückkommen. Wir hatten ja schon gesagt, hauptsächlich spielt das da mit Fichtearten unterschiedlicher Form. Aber es gibt auch noch eine Besonderheit, und zwar unter diesem ganz massiven Druck kann es dann durchaus auch sein, dass der Erreger auch auf Kiefern und auf Tannen übergeht. Also in der Verjüngung findet man dann auch ab und zu Tannen, die von dem Erreger befallen werden. Aber das ist eher eine Besonderheit oder dem ganz hohen Infektionsdruck sicherlich zu schulden.
Okay, und schaut das Symptombild dann gleich aus oder ähnlich wie bei der Fichte?
Ja, das schaut ganz ähnlich aus, genau.
Okay. Ich habe ein bisschen recherchiert und es ist so, dass man 2008 gezeigt hat, dass Sirococcus coniginus ein Konglomerat ist von drei verschiedenen Arten, also bis dato drei verschiedenen Arten. Von dem wir jetzt hier sprechen, das ist der Klassiker Sirococcus coniginus sensu stricto. Das ist also der, der vor allem an Blaufichte, Sitka-Fichte und auch an die Picea abies geht, an die gemeine Fichte. Es gibt aber einen verwandten Sirococcus zugae, der befällt in Nordamerika Bäume der Gattungen Cedrus und Zuga und verursacht da also sehr, sehr ähnliche Symptome. Und Sirococcus piceicola, der befällt Picea abies, Picea glauca, also auch die gewöhnliche Fichte und die Blaufichte und die Sitka-Fichte, Picea sitchensis, in Ost- und Westkanada und in der Schweiz ist der aufgetreten. Und ich habe mal ein bisschen geguckt nach diesen beiden verwandten Arten und es ist tatsächlich so, dass also Sirococcus zugae den Sprung über den großen Teich geschafft hat. Der ist also in Deutschland 2015 an Cedrus atlantica aufgetreten, in Großbritannien ebenfalls und also ebenfalls 2015 und in Belgien 2018. Und ganz neu ist Sirococcus piceicola ist an der Sitka-Fichte in Großbritannien 2021 nachgewiesen worden. Man muss nun sagen, dass diese Erreger auch durch Saatgut übertragen werden können. Also es ist wohl davon auszugehen, dass die mit Pflanzenmaterial eingeschleppt wurden. Ich glaube, Sirococcus zugae ist auch bei der EPO gelistet als Quarantäne-Schockerreger. Also wir haben hier noch eine relativ große Dynamik drin, obwohl wir Sirococcus coniginus als solchen schon relativ lange kennen. Also der ist, glaube ich, 1800 irgendwas in Deutschland beschrieben worden, soweit ich weiß. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nee.
Okay. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Also dieser Sirococcus coniginus gefällt mir immer total gut. Das ist einer der ersten pilzlichen Schadereger, die ich kennengelernt habe, weil der einfach so schön gut erkennbare Symptome verursacht. Auch wenn das natürlich jetzt für den Baum und für den Förster nicht wahnsinnig schön ist, wenn er diese Symptome sieht, aber er ist relativ gut erkennbar im Feld. Und ist jetzt nicht so ein Epidemieerreger, der in großen Schwämmen eigentlich die Bestände schädigt. Also ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ja, wir sind am Ende für heute. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und hoffen, ihr bleibt uns treu. Liebe Grüße aus dem heute sonnigen Bayern.
Dem schließe ich mich nur an. Auch bei mir scheint wunderbar die Sonne gerade rein. Und ich wünsche euch was. Ciao.
Ciao.